Heute gibt es ein Interview mit Sabine Meyer. Sabine Meyer ist Übersetzerin, Lektorin und Sprachtrainerin und bietet Workshops unter anderem zu den Themen Gendern und inklusiver Sprache an. Ich werde heute mit ihr über ihre Arbeit und wie sie zur Expertin für Deutsch und für diese Spezialthemen geworden ist. Meine erste Frage an Sabine. Du beschreibst auf deiner Website eine Palette von Leistungen, die weit mehr als nur Übersetzen umfassen. Woher kamen die Impulse für diese Erweiterung deiner Arbeitsbereiche? Hat das Studium eine Rolle gespielt in diesem Zusammenhang? Erzähl uns ein wenig über dich.
Ja, danke, liebe Edith, zu Beginn für die Einladung zum Interview. Ja, ich habe immer schon die Abwechslung geliebt und auch den Kontakt mit Menschen. Und beim Übersetzen hat man ja eher weniger Kontakt zu Menschen. Deshalb habe ich es immer geschätzt, wenn ich nicht nur übersetzt habe, sondern auch zum Beispiel in einem Unternehmen Englischtrainings angeboten habe. Und manchmal wurde ich auch gefragt, dass ich Drucksorten auf Deutsch korrigiere. Also so hat sich dieser Mix ein bisschen zusammengesetzt. Aktuell übersetze ich immer weniger und das Lektorat hat fest zugenommen und auch die Trainings zu den unterschiedlichen Themen. Und das ist eigentlich genau das, was ich gern mache. Weil du mich auch nach dem Studium gefragt hast, wir wurden ja immer darauf hingewiesen, dass wir im Idealfall in die Muttersprache arbeiten sollen. Und deshalb habe ich mich neben dem Erlernen der Fremdsprachen natürlich auch sehr intensiv mit dem Deutschen auseinandergesetzt. Also welche unterschiedlichen Textsorten gibt es? Und vor allem auch mit der Veränderung in der Sprache, die sich ja einfach vollzieht. Und da kommt man beim Deutschen um das Gendern und die inklusive Sprache einfach nicht mehr drumrum. Und in den letzten 2 Jahren wurde ich dann eben immer mehr oder immer häufiger darum gebeten, Webinare oder Inputs zu halten zu diesem Thema. So hat sich das entwickelt bei mir.
Danke, das ist interessant. Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Aspekten. Ich habe aber auch gleich eine zweite Frage und schließe an manche Themen an, die du erwähnt hast. Die heiklen Themen wie Gendern und inklusive Sprache sind eigentlich heutzutage sehr im Gespräch. Lange Zeit war im deutschsprachigen Raum die Einbeziehung von Frauen und Männern in Texten ein sprachliches Minenfeld. Jetzt wurde diese Thematik um einen weiteren Aspekt der Inklusion, nämlich auch Menschen einzubeziehen, die sich weder als Männer noch Frauen identifizieren, erweitert und ist mancherorts zur politischen Kampfansage geworden. Kann man sich als Übersetzerin dem Thema entziehen und neutral bleiben?
Ja, also das Thema Gendern und inklusive Sprache, wird ja bereits seit einigen Jahren sehr heiß diskutiert, würde ich jetzt mal sagen. Das geschieht aber auch teilweise deshalb, weil die Berichterstattung meiner Meinung nach sehr polarisierend ist. Also wenn Beispieltexte auch ausgewählt werden, um in diversen Zeitungen als Negativbeispiele für das Gendern zu dienen, dann muss ich sagen, dass inklusive Sprache nicht immer so funktioniert. Also es kommen dann Texte vor, wo jedes zweite Wort mit der Beidnennung verwendet wird oder wo sehr, sehr viele Sonderzeichen verwendet werden. Aber Gendern und inklusive Sprache ist mehr als einfach nur an jede Personenbezeichnung ein Sternchen oder einen Doppelpunkt anzufügen. Und zum Glück haben wir eben im Deutschen sehr viele Möglichkeiten, um uns auszudrücken. Aber wir müssen halt auch bereit sein, dass wir manche liebgewonnenen Floskeln und Redewendungen, die wir jetzt seit Jahren, Jahrzehnten verwenden, auch über Bord werfen und uns vielleicht hinsetzen und neue Möglichkeiten denken. Ich finde, dass man sich als Übersetzerin dem Thema nicht entziehen kann und sollte, denn einerseits kann man natürlich sagen, wir halten uns strikt an die Vorgaben der Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Andererseits haben Übersetzerinnen ja auch oft eine beratende Funktion, weil wir sind Text- und Sprachprofis und sollten mit unserem Wissen dieses eben entsprechend weitergeben auch. Denn oft ist es ja so, dass die Verantwortlichen in den Unternehmen oder in den Institutionen auch sich nicht so gut auskennen wie wir vielleicht als Sprachprofis. Und da finde ich es gut, wenn wir beratend zur Seite stehen können.
Ja, das klingt alles schlüssig und interessant, aber ich hänge noch eine Frage an. Wenn ich jetzt als Übersetzerin einen Text habe, der, sagen wir, nur die männliche Form verwendet, absichtlich, ja, also der Autor, die Autorin ist so. Wir haben dann jetzt in der Übersetzung, meiner Meinung nach, also ich bringe jetzt eine Meinung hinein, die Pflicht, sozusagen dem Ausgangstext wiederzugeben, wie es ist, damit die Leserinnen und die Leser sich nicht jetzt in die Irre geführt fühlen, weil man jetzt eine Verfälschung macht. Wie geht man mit dieser Thematik um? Jetzt mit Gendern und Inklusivität.
Ja, da ist es natürlich wichtig, auch zu wissen, aus welchen Sprachen man arbeitet. Es gibt ja Sprachen, auch das Französische hat Initiativen, dass man eben auch inklusive Sprache und Gendern einführt oder ich glaube auch im Italienischen. Wenn man aus dem Englischen arbeitet, ist es ja meist so, dass weniger Personenbezeichnungen allgemein männlich oder weiblich konnotiert sind oder es gibt einfach nicht zwei verschiedene Wörter dafür. Da haben wir im Deutschen natürlich meistens das Thema, dass wir uns entscheiden müssen, beziehungsweise wenn das bewusst so gewählt würde, empfehle ich immer mit dem Auftraggeber, der Auftraggeberin in Kontakt zu treten. Oder es gibt gewisse Textsorten, die das bedingen, dass es bewusst die männliche Form verwendet wird. Dann würde ich sagen, hat man als Übersetzerin, kann man eben noch beraten oder vielleicht eine Meinung einbringen. Und auch den kulturellen Hintergrund und die Entwicklung im Deutschen vielleicht den Personen des anderen Sprachraums näher bringen. Und dann ist es vielleicht auch eine gemeinsame Entscheidung, wie übersetzt wird.
Danke, das ist interessant und da sieht man schon einen Wandel, weil als ich ja so ungefähr vor 30 oder 35 Jahren mittlerweile studiert Entwicklung, seit meiner Zeit als Studentin und als ich abgeschlossen habe, da ging es eigentlich darum, also nicht nur jetzt Gendern und Inklusivität, sondern einfach insgesamt. Da kann es auch gehen um eine rassistische Sprache oder sonst irgendwas, was heutzutage nicht mehr allgemein als okay empfunden wird, ob man das jetzt wegübersetzt oder nicht, ne? Und ich habe damals war aber eigentlich eher die Meinung und bin ich auch irgendwie, dass man ja eigentlich keine künstliche Verschönerung machen sollte. Wenn der Autor, wenn der Text original so ist, dann sollte man wissen, dass der Autor so war. Also, das ist jetzt eine Sache. Was jetzt neu ist, und das ist ja ist eigentlich ein großer Fortschritt, ist, dass man jetzt als Übersetzerin eben auch in der Lage sein sollte, eben zu beraten. Ne? Also, das haben wir nicht gelernt. Also, dieser Aspekt, dass man jetzt sozusagen auf Augenhöhe jetzt mit den Auftraggebern spricht und sagt, ja, dieser Text ist nicht so schön, es sollte man nicht so oder so das umwandeln, nicht? Aber das ist jetzt auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich positiv finde. So, jetzt komme ich zu meiner dritten Frage.
Gern.
Deine Workshops und Seminare zu Gendern und inklusiver Sprache werden für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen zunehmend wichtiger. Erzähl uns, warum du glaubst, dass diese Fortbildung auch für Übersetzerinnen und Übersetzer sinnvoll sind.
Naja, einerseits sind oftmals Übersetzerinnen und Übersetzer ja auch in ein Unternehmen eingebettet. Also teilweise sind sie angestellt im Unternehmen und deshalb auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder wenn Sie selbstständig tätig sind, stehen Sie ja beratend zur Seite oder eben Sie sind eng mit dem Unternehmen verbunden. Das heißt, Sie müssen sich auch mit der Sprache des Unternehmens auseinandersetzen. Wenn Sie jetzt als Sprachprofis im Unternehmen arbeiten, haben Sie einen Vorteil, vor allem wenn es um Webinare, Weiterbildungen zum Thema Gendern geht. Denn als Sprachprofis haben Sie ja schon im Unterschied zu den, ich sag mal, den anderen, den normalen Mitarbeitern, anderen Fachkräften den Vorteil, dass Sie ein sehr gutes Sprachgefühl haben. Sie wissen, wie Sprache funktioniert. Sie können bestimmte Sachverhalte auf ganz unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Und genau das ist beim Gendern eben ein großer Vorteil. Es bedeutet auch aber, dass viele Themen, einige Themen in meinen Webinaren für Sie vielleicht nicht neu sind. Aber manchmal ist man, wenn man mit Sprache oder mit Übersetzungen arbeitet, vor allem wenn man in einem bestimmten Themenbereich drin ist, sehr viele Automatismen hat und sehr festgefahren ist in seinem Arbeiten und Tun und Schreiben, dass es manchmal auch sehr hilfreich sein kann, wenn ein paar Anregungen oder Überlegungen von außen, sage ich jetzt mal, kommen. Ich bin da ja auch nicht ganz ohne Bias, weil ich ja selbst auch als Übersetzerin arbeite. Aber dass man trotzdem einmal ein paar Gedankenstöße kriegt, wie man vielleicht andere Dinge oder Dinge anders formulieren kann und anders umdenken könnte. Und deshalb glaube ich, dass Übersetzerinnen und Übersetzer da nicht drum rumkommen und sicher auch was mitnehmen können. Und wie ich bereits auch schon erwähnt habe, müssen sich ja die Übersetzerinnen meist an die Vorgaben richten, an Richtlinien, wie wir auch schon angesprochen haben. Ich kann ja auch nicht ganz frei dem Autor eine andere Meinung aufdichten oder seine Sprache ganz verändern. Das soll es auch nicht sein, glaube ich. Dennoch sollten Texte doch in den Sprachgebrauch der Zielkultur angepasst werden. Und da kann es nicht schaden, wenn man eben, wie wir schon gesagt haben, eher ein bisschen proaktiv auf die Auftraggeberinnen, die Autoren zugeht, um aufzuklären und zu beraten. Und das mache ich in den Webinaren auch, dass ich viele Studienergebnisse präsentiere, Richtlinien erarbeite, um sie eben mit Argumentationshilfen auszustatten, warum sich vielleicht manche Texte besser eignen, um inklusiv zu schreiben und andere, wo man vielleicht sehr nahe am Text bleiben muss.
Ja, danke. Das ist sicherlich interessant und mir fällt nur als Anekdote aus der Vergangenheit ein, um aufzuzeigen, wie sich alles verändert hat. Vor 30 Jahren gab es Versammlungen von Übersetzerinnen, wo dann eine Frau meistens sind Übersetzerinnen Frauen nach wie vor, vorne stand und sagte, ich bin Übersetzer. Das wäre heute fast nicht möglich, wenn eine Frau vor einem steht. Also das hat sich wirklich geändert, aber das war damals Standard. Also auch für die eigene Bezeichnung.
Das ist teilweise auch immer noch so, kenne ich auch noch
Ah,
einige.
wirklich,
Ja,
okay.
also nicht nur, es betrifft ja auch nicht nur Übersetzerinnen, auch
Ja.
Ärztinnen oder ja, Juristinnen.
Juristinnen, ja.
Genau. Eben, deshalb denke ich mir, ist es halt umso wichtiger, dass vor allem auch für die Selbstbezeichnung, aber auch in anderen Texten, dass man es, wenn man im Deutschen schon zwei Bezeichnungen hat, ich bleibe jetzt trotzdem nur bei den Männern und Frauen, dass man die auch verwenden sollte. Genau.
Ja. So, ich komme zu meiner letzten Frage. Und zwar, diese ist ein wenig technischer und praktischer orientiert. Kannst du einen kurzen Überblick über die regulatorischen Neuerungen und Rahmenbedingungen geben, die Unternehmen dazu verpflichten, sich mit den sogenannten ESG-Themen in der Berichterstattung auseinanderzusetzen? Und wo ist die Relevanz für die Übersetzungsbranche?
Ja, prinzipiell befassen sich ja die ganzen ESG-Themen mit Umwelt, Nachhalt und sehr oft mit Umwelt und Nachhaltigkeit. Sprache spielt jetzt da nicht immer in erster Linie eine Rolle, Aber die Unternehmen und Institutionen sollten sich bewusst sein, dass auch in dem Bereich es wichtig ist, Arbeitskräfte nachhaltiger zu denken und die entsprechend anzusprechen, auch vor allem, wenn es eben um Personen geht. Prinzipiell gibt es seit 2004, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Gleichbehandlungsrichtlinie der EU. Die ist vom Rat der Europäischen Union beschlossen. Und daher darin enthalten ist auch das Diskriminierungsverbot. Das bedeutet, dass man eben aufgrund der Kerndimensionen, die angeboren sind, die man nicht verändern kann, wo auch das Geschlecht dazugehört, die Herkunft, Religion und so weiter, nicht diskriminieren darf. Das heißt, Männer und Frauen, weitere Geschlechtsidentitäten sind da noch nicht beinhaltet, müssen gleichgestellt sein. Das heißt, Zugang zu Arbeitsplätzen, Führungspositionen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Da ist von Sprache und dem Gebrauch von Sprache noch nichts enthalten. In dem Zusammenhang ist eventuell auch interessant die Europäische Charta für Gleichstellung von Männern und Frauen, die bis Mitte 2020 von 1700 Kommunen in 35 Ländern unterzeichnet wurde und wo sie sich verpflichten, dem Kampf gegen die Stereotype oder dem Ja, sie gegen die Stereotype anzukämpfen und gegen Diskriminierung. Das heißt eben, und das steht drinnen, die Vorurteile und sprachlichen Wendungen so weit als möglich zu verhindern. Und da sieht man, dass es sich eben dann doch auch um die Sprache dreht, dass man Stereotype, Geschlechterrollen nicht immer so weitertragen kann. Wenn man jetzt auf Österreich und Deutschland schaut, dann gibt es also diese allgemeinen Empfehlungen, Männer und Frauen sowie andere Geschlechter eben gleichzustellen. Und es ist ja auch 2018 bzw. 2019, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man nicht nur männlich und weiblich im Pass einträgt, sondern auch das dritte Geschlecht, also divers. Und wenn man jetzt diese ganzen Möglichkeiten schon hat, wäre es auch gut, wenn man diese Geschlechtsidentitäten auch entsprechend ansprechen kann. Für die sprachliche Umsetzung auf EU-Ebene hingegen halten sich alle Empfehlungen an die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung. Da sagt die EU nichts Eigenes oder macht keine eigenen Regeln. Und wer das in den Medien verfolgt hat, der Rat für deutsche Rechtschreibung hat 2021 ja die Verwendung des Gendersterns noch nicht empfohlen, weil er eben nicht den grammatikalischen Konventionen der deutschen Sprache entspricht. Das Interessante ist, was ich da einwerfen möchte, also das war natürlich Futter für Gender-Gegner, weil wenn Sie sagen, der Rat der deutschen Rechtschreibung spricht sich dagegen aus, wieso sollten wir das tun? Eben das Interessante ist, dass der Rat für deutsche Rechtschreibung deskriptiv arbeitet und hat das auch als Argument angeführt, dass er das noch nicht empfiehlt und auch kein anderes Genderzeichen, weil sich die noch nicht durchgesetzt haben. Beziehungsweise es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die aktuell verwendet werden, dass sie hier noch abwarten und nichts dergleichen empfehlen. Andererseits empfiehlt er sehr, sehr wohl den Gebrauch von inklusiver Sprache, in dem Fall, dass alternative Formulierungen verwendet werden, dass Sätze umformuliert werden und auch eben, dass die Beidnennung verwendet wird, dass Männer und Frauen zumindest bei Personenbezeichnungen angesprochen werden. Es gibt aber viele Unternehmen, wie wir jetzt wissen, die sich interne Richtlinien auferlegt haben und sich dafür entschieden haben, wie sie mit dem Thema Gendern und inklusive Sprache umgehen möchten. Und ich finde das deshalb ganz gut, weil es natürlich wichtig ist, gerade bei den vielen unterschiedlichen Möglichkeiten zu gendern, dass man als Unternehmen oder als Institution einheitlich auftritt. Denn wenn jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin anders schreibt, gerade in der externen Kommunikation, dann wird das Schriftbild nicht besonders schön. Und das soll ja auch nicht der Fall sein. Ja. Für Übersetzerinnen und Übersetzer sowie für alle anderen Sprachprofis bedeutet das aber, dass sie jetzt natürlich ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen. Einerseits gibt es die Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung, dass man sich an die amtliche Rechtschreibung halten sollte und keine Sonderzeichen verwenden, Andererseits gibt es Vorgaben der Institutionen, wenn man für die arbeitet, die dann einzuhalten sind. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo wir uns eben für uns selber gut viel Hintergrundwissen aneignen müssen, damit wir eine Entscheidung treffen können, wie wir es dann tun und an welchen Regeln wir uns orientieren.
Ja, danke. Ich meine, mir fällt spontan dazu ein, dass man eigentlich immer sagt, der Kunde hat immer recht. Das heißt, wenn die, also viele Unternehmen zahlen viel Geld, damit sie so ein Corporate Image und Corporate Wording und Style Guides in ihrer Hauptsprache auch ausarbeiten. Es gibt aber auch sehr viele, die dann quasi Englisch dann als Konzernsprache definiert haben, obwohl das jetzt ein deutschsprachiges Unternehmen ist. Und dann mussten dann viele sich umstellen und Mitarbeiter, die sonst Deutsch miteinander reden, jetzt Englisch miteinander kommunizieren. Das heißt, sprachlich tut sich was. Und der Punkt ist, das heißt, man kann beides machen. Abwarten, die Empfehlung des Rates folgen oder sich an die Vorgaben des Unternehmens. Aber eben unsere Expertise als Übersetzerin ist, dass wir eben beraten können. Und das ist neu. Und aus diesem Grund, finde ich, sind deine Webinare und deine Seminare sehr nützlich, weil man genau dieses Können auch fundiert aufbauen sollte.
Genau, ganz wichtig ist, dass es nicht nur so aus dem Bauchgefühl heraus sein sollte. Und was, glaube ich, eher nicht mehr geht, ist einfach nur die männliche Form als inkludierende Variante zu verwenden, weil die Beidnennung ist grammatikalisch korrekt. Das wurde auch schon öfter gesagt. Ich meine, es wurden ja in den Online-Duden auch sämtliche weibliche Personenbezeichnungen mittlerweile aufgenommen. Ob die weiteren Geschlechtsidentitäten, ob man die inkludieren kann und wie sich Sonderzeichen oder vielleicht auch andere Möglichkeiten noch durchsetzen, das wird man sehen, was die Zukunft bringt.
Ja, ich habe jetzt doch noch eine Frage. Und
Bitte.
zwar, da gibt es ein ganz, also das ist jetzt wirklich die letzte Frage, aber es gibt ganz eine neue Entwicklung, die jetzt nicht direkt mit dem Gendern oder Inklusivität zu tun hat, aber mit Sprache. Und zwar, da habe ich jetzt die Frage zu KI und Websites, die ChatGPT verwenden, die auch Texte produzieren. Das heißt, die Texte sind nicht von Menschen, sondern von künstlicher Intelligenz zusammengesetzt. Und meine Frage ist, was ist deine Einschätzung, was unseren jüngeren Kolleginnen und Kollegen in den nächsten 10 Jahren in der Übersetzungsbranche erwartet, angesichts dieser neuen Entwicklungen und was für einen Einfluss wird das jetzt haben, vielleicht auch auf das Thema von heute?
Ja, ich möchte jetzt da trotzdem noch, weil du gemeint hast, es ist ein bisschen was anderes zum Gendern, aber ich glaube auch, dass im Hinblick auf gendergerechte Sprache die KI sicher lernt, damit umzugehen. Also ich glaube, dass dieses Thema für die ganzen Sprachausgabetools, die ja oft genannt werden, dass man das nicht machen kann, weil die das nicht erkennen, die können entsprechend trainiert werden und es gibt auch Studien dazu, dass das gut funktioniert. Wenn man jetzt KI allgemein betrachtet oder den technischen Fortschritt, dann zielt er ja immer darauf ab, dass man produktiver und effizienter wird. Oftmals in der Vergangenheit war das da, um eben körperliche Arbeit von Robotern zu erledigen zu lassen, also mit Maschinen zu ersetzen. Jetzt ist es ja so weit, dass geistige Höchstleistungen teilweise, wie das Übersetzen oder das Texten, von der Maschine erbracht wird. Und wenn es jetzt gerade unsere Branche erwischt, die der Übersetzer, der Texter, dann sind wir natürlich besonders alarmiert und schauen, ob das funktionieren kann oder wie wir tun. Ich glaube, dass wir dem Einfluss der KI auf die Textproduktion, dass der jetzt schon sehr groß ist. Also wir sehen ja auch, dass viele Dienstleistungen, dass wir uns, dass die DeepL und Co. uns zum Beispiel abnehmen. Also die machen für in gewissen Bereichen bereits einen, ich sage mal, ausreichend guten Job für gewisse Anforderungen. Interne Kommunikation, Textentwürfe, die werden in den seltensten Fällen mehr an Humanübersetzerinnen vergeben, wie ich auch von einigen Kolleginnen und Kollegen zurückgemeldet bekomme, dass gewisse Textarten sie einfach nicht mehr am Schreibtisch haben. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass wir unsere Dienstleistungen entsprechend anpassen müssen, wenn wir weiter am Markt bestehen bleiben wollen. Aber ich glaube schon, dass es Sprachexpertinnen, wie wir sind, sage ich jetzt mal, auch in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren und hoffentlich darüber hinaus geben wird und dass die auch ihre Berechtigung haben. Denn einerseits sollte man natürlich überprüfen, was macht die KI, wie tun sie was, wie lernt sie dazu. Wir möchten schauen, den Output überprüfen, passt die Qualität, stimmen die Dinge. Das ist gerade jetzt in dieser Phase, der Übergangsphase, glaube ich, besonders wichtig. Und es ist auch, glaube ich, eine Möglichkeit zu schauen, wie können wir die KI bestmöglich nutzen, damit sie auch für uns in unserer Arbeit leicht eine Erleichterung darstellt. Als Herausforderung, weil du auch gefragt hast, wie die jungen Übersetzerinnen damit umgehen werden, sehe ich, dass die, die in Zukunft vielleicht in dem Bereich arbeiten, sind jetzt in der Ausbildung. Und das heißt, dass die auch im Studium sich teilweise schon sehr stark auf die KI und Übersetzungsprogramme verlassen oder diese auch verwenden. Das heißt, da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sie trotzdem immer wieder darauf hingewiesen werden und es Übungen gibt, die das kritische Denken anregen, auch viel Hintergrundwissen zu Textkonventionen, Marketing und Co. Weitergegeben wird. Aber ich kann natürlich auch nicht voraussehen, was die Zukunft bringt. Bin auch schon gespannt, wie wir in 10 oder 15 Jahren Texte produzieren werden. Wie oder was wir dann übersetzen und worauf dann in unserer Arbeit einfach Wert gelegt wird. Also, und auch vor allem, wie sich unsere Sprache, und da komme ich nochmal zurück, im Hinblick auf Gendern und inklusive Sprache auch verändern wird. Durch die ganzen technischen Unterstützungen, aber auch durch die ganze Diskussion, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch nicht abflachen wird. Genau.
Ja, danke. Das ist sehr interessant, auch ein guter Überblick. Ja, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass die künstliche Intelligenz viel verändern wird. Und das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, ist das, was sich noch nicht geändert hat in dieser Hinsicht und nicht ändern kann, ist, dass die Texte, die produziert werden, trotzdem Korrektur gelesen werden. Sie müssen von einem Menschen kontrolliert werden. Und um diese Aufgabe gut erledigen zu können, muss man, wie du sagst, Wissen haben über Text und so weiter. Und dieses Wissen hat man sich eigentlich als Übersetzerin bis jetzt angeeignet durch das Arbeiten, durch das viele Übersetzen. Und jetzt kommt die nächste Generation, die schon die fertigen Übersetzungen hat von einer Maschine und jetzt sozusagen das Wissen trotzdem haben sollte, die sie noch nicht so aufbauen konnten. Also das wird eine spannende Frage jetzt in der Ausbildung. Und ja, wir werden sehen, was jetzt die sprachliche Entwicklung bringt, betreffend Gendern und inklusiver Sprache. Aber ich bedanke mich sehr für deine Einsichten und Ansichten und Einschätzungen vor allem. Ich werde mich freuen, in Zukunft auch an deinen Seminaren und Webinaren teilzunehmen, weil die sind, glaube ich, auch zukunftsweisend und werden immer wichtiger. Danke.
Danke, Edith. Dann freue
Okay.
ich mich schon, wenn wir uns sehen.